Eingehört, der Curacon-Podcast. Hier sind Toni und Daniela und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei Curacon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, Aufgaben und wie es bei uns so ist. Nachhaltigkeit ist überall, aber mal ehrlich, wer blickt da noch durch? Sinja Küppers und Matthias Vogele schon. Sie zeigen uns heute, wie man aus einem komplexen Thema Leidenschaft, Sinn und sogar Begeisterung ziehen kann.
Und wir haben auch jede Menge Expertise auf der anderen Seite dabei. Denn Antonia Lent ist heute im Moderationsteam und zugleich Projektleitung für unser internes Projekt Nachhaltig. So, wir freuen uns heute über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Hallo Matthias, hallo Sinja.
Hallo. Hallo zusammen.
Die dritte im Bunde habe ich nicht vergessen, sondern Toni ist heute an meiner Seite in der Moderation. Hallo Toni.
Hi.
So, das Thema Nachhaltigkeit, darum geht's heute. Das ist zweifellos in aller Munde. Aber wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Fangen wir doch mal mit dir an, Sinja. Was hat dich zum Thema Nachhaltigkeit gebracht?
Es war ein bisschen zufällig. Ich bin ja im Cube-Programm bei Curacon gestartet und dort durchläuft man eigentlich verschiedene Stationen. Aber dadurch, dass Bedarf im Bereich Nachhaltigkeit war, ließ ich mich überzeugen, in die Nachhaltigkeit zu starten und hatte auch vorab schon ein, zwei Berührungspunkte mit der Nachhaltigkeit. Ich war vorher in den USA an einer Uni und saß dort 2 Jahre im Kuratorium und die Uni ist 2024 klimaneutral geworden. Das heißt, Nachhaltigkeit stand auch dort auf der Agenda.
Und wie war das bei dir, Matthias?
Bei mir war es tatsächlich auch Richtung Zufall oder durch Zufall bedingt. Wir kamen bei uns in der Wirtschaftsprüfung zu dem Punkt, dass wir uns irgendwann gefragt hatten, wird relevant, Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir können uns aber nicht alle damit beschäftigen, sodass wir da ein Team gebildet haben, jemanden, der es von einer übergeordneten Perspektive es betreut und immer versucht, so aktuelle Entwicklungen mitzunehmen, die Kolleginnen und Kollegen dann zu schulen.
Ich musste gerade schon ein bisschen schmunzeln, Sinja, als du gesagt hast, ja, Uni ist klimaneutral geworden, weil meistens denken wir ja auch irgendwie an diese ökologische Seite, also an Umwelt, Klimaschutz, Grünsein. Aber so Nachhaltigkeit bedeutet ja doch auch ein bisschen mehr. Und vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, Sinja, welche Dimensionen und Aspekte bei euch jetzt im Alltag, im Arbeitsalltag da auch noch eine Rolle spielen, wenn ihr eben über Nachhaltigkeit spricht.
Ja, wir orientieren uns da ja an den Vorgaben der EU. Und Nachhaltigkeit wird oft eben nur, wie du auch so richtig sagst, Toni, als Umweltthema wahrgenommen. Dabei ist es eigentlich ein dreigliedriges Thema. Einmal der Umweltbereich, wo dann so Themen reinspielen wie Anpassung an den Klimawandel, Ressourcennutzung, Energie. Aber eben auch soziale Themen, also die eigenen Mitarbeitenden, Mitarbeitende in der Wertschöpfungskette, aber auch Anwohner spielen da zum Beispiel mit rein. Und auch Governance-Themen, also so klassische Compliance-Themen wie Datenschutz, Hinweisgeberschutz, Unternehmenskultur-Themen fallen da mit rein.
Du hast gerade eben die EU schon erwähnt, Sinja. Das bringt uns, glaube ich, zu diesem Riesenthema Regulatorik. Also da gab es ja, glaube ich, in den letzten Jahren viele Initiativen, viele Änderungen. Insgesamt ein sehr bewegtes Feld, mit dem ihr euch da beschäftigt und für das ihr euch auf dem Laufenden haltet und die Mandanten auf dem Laufenden haltet. Matthias, bring uns doch mal auf den aktuellen Stand. Wie sieht denn das aktuell aus?
Ja, das ist tatsächlich so, dass es in den vergangenen Jahren viel Bewegung im Bereich der Regulatorik gab. Die Bewegung, die hat sich eigentlich immer dahingehend geäußert, dass es zu Verschiebungen kam. Ja, also Verschiebungen, was die Berichtsfristen oder den Zeitpunkt der erstmaligen Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts angeht. Allererster Aufschlag, wenn man es so ausdrücken will, war eigentlich ein Nachhaltigkeitsbericht schon vor 2, 3 Jahren. Also das heißt, der Nachhaltigkeitsbericht beziehungsweise eigentlich fürs Jahr 2024 hätte schon erstellt werden sollen. Mittlerweile ist es so, und das ist der aktuelle Stand, der Nachhaltigkeitsbericht erstmalig für unsere Mandanten betreffend, ich lasse jetzt mal die Börsennotierten außen vor, Nachhaltigkeitsbericht erstmalig für das Jahr 2027 zu erstellen und 2028 zu prüfen. Dann gab es, und da haben wir mittlerweile auch schon die 2. oder 3. Änderung, den Scope, also den Umfang, diejenigen Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Ich lasse jetzt mal das allererste weg. Also der allererste Aufschlag war große Kapitalgesellschaften. Dann durch die sogenannte Omnibus-Verordnung, gab es 2 Omnibus-Verordnungen. Der nächste Vorschlag war Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitenden und 50 Millionen Umsatzerlöse bzw. 25 Millionen Bilanzsumme. So, das war das zweite. aktueller Stand, wenn man so will. Und dann ganz aktuell, 13. Oktober 2025, die Stellungnahme bzw. Abstimmung eigentlich im Juri-Ausschuss des Europäischen Parlaments mit einer wesentlichen Änderung, ganz wesentliche Änderung, dass der Scope, was die Umsatzerlöse angeht, auf 450 Millionen Euro angehoben werden soll. Und die 1000 Mitarbeitenden, die würden gleich bleiben, hätte aber keine große Auswirkung mit den 1000 Mitarbeitenden. Am Ende, wenn es alles so kommen sollte, dann wird der relevante Punkt oder der springende Punkt diese 450 Millionen Umsatzerlöse sein. Also das wird dann gleichbedeutend mit einer deutlichen Verringerung der Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD erstellen müssten.
Das klingt auf jeden Fall so, als würde sich die Anzahl deutlich reduzieren. Und trotzdem kriegt man ja auch immer wieder mit. Und ich meine, ihr habt ja euren Job auch nicht ohne Grund. Das ist auch in unseren Branchen einige Mandanten gibt, die sich trotzdem, obwohl sie es nicht müssen, sehr intensiv auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen oder es eben schon tun. Und vielleicht an dich, Sinja, kannst du zusammenfassen, was aus deiner Sicht auch die Gründe dafür sind, vielleicht auch gerade mit Blick auf unsere Branchen?
Ja, auch die freiwillige Berichterstattung. Das heißt, Unternehmen, die bisher noch nicht verpflichtet waren, haben sich teilweise bereits dazu entschlossen, freiwillig im Unternehmen zu prüfen, wie nachhaltig sie bereits unterwegs sind, was für Maßnahmen schon umgesetzt werden und wo sie vielleicht auch noch nachjustieren können und möchten, weil sie sich bewusst sind, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was nicht weggehen wird, auch bei politischen, regulatorischen Bewegungen, die wir aktuell sehen. Manche Unternehmen tun das auch aus einem Selbstverständnis heraus, weil sie die Schöpfung beispielsweise bewahren möchten. Und wir haben uns in Deutschland ja auch selbst ein Klimaneutralitätsziel gesetzt, 2045. Das heißt, auch da gibt es Anstrebungen und auch darüber hinaus, unabhängig von der Berichterstattung von der EU-Seite, gibt es Banken, Versicherungen, die ein Interesse daran haben, zu prüfen, wie nachhaltig sind denn Unternehmen. Und das fließt nachher auch in die Bewertung von Unternehmen mit ein. Das heißt, um diese verschiedenen Stakeholder, intern wie extern, zu bedienen, ergibt es schon Sinn, zu erfassen, wie nachhaltig ein Unternehmen ist und auch aus einem Selbstverständnis heraus, um beispielsweise auch Mitarbeiter anzuwerben oder auch die planetaren Grenzen nicht zu überschreiten.
Klingt ja fast so, als gäbe es eigentlich eher keinen Grund, es nicht zu tun.
Ja, es ist natürlich eine Herausforderung, gerade in unseren Branchen, weil die Ressourcen oft knapp sind, sowohl personell. Es gibt meistens keine eine Person in Unternehmen, die für Nachhaltigkeit eingestellt ist. Das sind ganz wenige, bei denen das aktuell der Fall ist, die wir begleiten dürfen. Und gleichzeitig eben auch Refinanzierungsfragen bestehen. Das sieht man zum Beispiel auch beim Thema Photovoltaikanlagen und Investitionen in Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Das ist ein großes Thema und das ist auch eine Hemmschwelle, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
Du hast gerade das Thema Banken schon mal kurz erwähnt, dass das ja auch immer entscheidender wird für Kreditzusagen. Hast du denn noch was zu ergänzen, Matthias, weil euch das ja wahrscheinlich auch häufiger mal begegnet?
Es ist tatsächlich so, dass Banken unabhängig davon, ob ein Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD erstellen muss, definitiv nach Nachhaltigkeitsinformationen fragen wird oder diese abfragen wird. Einmal um ESG-Score zu ermitteln und davon am Ende dann Kreditkonditionen gegebenenfalls abhängen. Und zum anderen dieser VSME-Standard auch für Banken eine wesentliche Wirkung haben wird. Heißt am Ende, man kann es vielleicht so formulieren, es wird sowas aller Voraussicht nach unserer Einschätzung nach sowas wie eine untere Messlatte geben, was ein Unternehmen an Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellen muss. Und das werden die Informationen aus dem sogenannten VSME, also der freiwilligen Berichterstattung sein, plus als zweites dann Informationen zum gegebenenfalls Sicherungsobjekt, also eine Immobilie, dann heruntergebrochen auf die einzelne Immobilie, der CO2-Fußabdruck, Emissionen. So kann man es vielleicht sehen, einmal das auf Unternehmensebene, VSME als Mindeststandard und dann noch Informationen auf Ebene des einzelnen Objekts.
Was man hier jetzt in dem Gespräch schon total schön merkt, ist, es passiert ja oft, dass Prüfung und Beratung unmittelbare Berührungspunkte haben, dass eure Arbeit ineinander greift. Aber beim Thema Nachhaltigkeit ist die Zusammenarbeit, da greift es wirklich so richtig ineinander. Vielleicht magst du dazu auch nochmal was sagen, Matthias, wie das ineinander greift.
Ja, das ist tatsächlich so, dass es in den einzelnen Punkten tatsächlich auch schwer zu trennen ist. Das muss man klar sagen an der Stelle. Also das heißt, diese Projekte, die aktuell laufen, sind eher Beratungsprojekte, klar, weil die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte, die wurde ja um Jahre immer wieder verschoben. Aber tatsächlich Beratungsprojekte, teilweise aber herausgegriffen mit einzelnen Bausteinen, Stichwort Wesentlichkeitsanalyse, die dann schon wieder unmittelbar auf eine Prüfung dann einzahlen, sodass die Schnittmenge total groß ist. Und und die Schnittstellen absolut fließend sind.
Ja, ganz genau. Also wenn wir Unternehmen haben, die sich auf den Weg machen zum Nachhaltigkeitsbericht, möchten die natürlich auch wissen, ob das am Ende eine prüfsicherer Bericht ist, also ob man die Kriterien einhält, die von der EU in den EU-Berichtsstandards vorgegeben worden sind. Und deshalb ergibt es schon Sinn, auch während der Umsetzungsbegleitung immer wieder einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüferin hinzuzuziehen, um eben diese Überprüfung, Plausibilisierung der Zwischenergebnisse auch zu erreichen. Gerade jetzt, wo eben die eigentliche Prüfung verschoben ist um 2 Jahre und man 2 Jahre auf eine Wesentlichkeitsanalyse, also auf eine Analyse der Nachhaltigkeitsthemen, die relevant sind, für das Unternehmen aufbaut und auch dahingehend dann Daten erhebt, ergibt es Sinn, einmal zu prüfen und zu plausibilisieren, ob die Ergebnisse dann auch valide sind.
Ja, ihr habt ja auch neben dieser ganz klassischen, ich sag mal, Prüfung und Beratung auch ein ganz praktisches Tool entwickelt, das den Mandanten eigentlich wirklich sehr gut hilft, das Thema besser zu strukturieren, das sogenannte ESG-Radar. Und ich durfte selbst, als wir die ersten Schritte bei unserem Nachhaltigkeitsbericht intern gegangen sind, auch schon davon profitieren. Aber vielleicht, Sinja, kannst du mal ein bisschen genauer erzählen, was dahinter steckt?
Ja, das ESG-Radar ist ein schönes Beispiel, wie sich auch bei uns Nachhaltigkeit weiterentwickelt hat, auch im operativen Bereich. Das ESG-Radar bestand bereits, bevor die CSRD-Umsetzungsbegleitung bei uns begonnen hat. Das heißt, wir haben ursprünglich erhoben, was gibt es denn so an Teilhandlungsfeldern, an Bereichen, in denen Nachhaltigkeit eine Rolle spielt in Unternehmen, und haben die sortiert, und man konnte daraufhin eben als Unternehmen auch erfassen, so eine Status-Quo-Erhebung machen, wo sind wir schon unterwegs, wo können wir noch etwas angehen. Und mit der Berichterstattung haben wir auch gefördert von einem Bundesministerium und in Kooperation mit dem Ferdinand-Steinweis-Institut uns daran gemacht, diese Teilhandlungsfelder umzusortieren nach den europäischen Berichtsstandards der freiwilligen und verpflichtenden Berichterstattung, sodass Unternehmen jetzt in der Lage sind, konkret für ihre wesentlichen Themen herauszufiltern, welche Maßnahmen es dort gibt, also ganz praxisorientiert in den Branchen. Das heißt, wir geben auch unser Branchenwissen mit rein, was an typischen Maßnahmen der Gesundheit und Sozialwirtschaft aufzufinden ist und wie man den Fortschritt dort messen kann. Weil es hilft wenig, wenn man Maßnahmen direkt umsetzt, dann aber nicht weiß, ob man tatsächlich etwas erreicht hat mit der Zeit, in diesen Fortschrittsmessungen und nachzuhalten, wie man von einem Jahr zum nächsten sich entwickelt. Das gehört eben auch mit in die Berichterstattung. Und da unterstützen wir, weil wir auch festgestellt haben, dass viele klassische Berichterstattungssoftwaren da noch eine Lücke aufweisen, dass man zwar die Datenanforderungen ableiten kann und auch die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen für das Unternehmen bestimmen kann, aber dann vor einem weißen Blatt Papier steht und die Konzepte, Maßnahmen, Ziele definieren soll, also die Nachhaltigkeitsstrategie fürs Unternehmen. Und da unterstützen wir mit dem Radar und ab nächstem Jahr dann auch in Bezug auf Benchmarking, dass man sich als Unternehmen einsortieren kann, wo stehe ich denn im Vergleich zur Branche in Themen wie Abfallaufkommen oder Emissionen, also so die typischen Verbräuche auch zu erfassen und dann auch bewerten zu können, wo noch Potenziale bestehen.
Das klingt nach einer echten Hilfestellung im Alltag, wenn man sich diesem Projekt nähert. Machen wir es doch mal ganz konkret und apropos dem Projekt nähern. Also Toni, du hast ja gerade auch schon gesagt, wir beschäftigen uns auch intern mit dem Thema und man kann ja auch schlecht Wasser predigen und Wein trinken. Also insofern stelle ich diese Frage eigentlich euch dreien, da sie euch alle drei beschäftigt. Wie sieht es denn mit dem Thema Nachhaltigkeit bei uns intern bei Curacon aus? Machen wir vielleicht mit dir, Matthias, den Anfang aus der Regulatorik heraus. Eigentlich müssen wir nichts, oder?
Nee, wir müssen tatsächlich nicht. Wir waren mal umfasst, und zwar in der allerersten Regelung, wenn man so will, für große Kapitalgesellschaften. Da hätten wir noch einen Bericht nach CSRD vollumfänglich erstellen müssen. Da hat sich aber relativ schnell dann gezeigt, die Größenkriterien werden andere. Und ab dem Zeitpunkt Omnibus waren wir eigentlich raus, was die Pflicht zur Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts angeht. Wir hatten aber schon relativ zeitig, vor ungefähr 1,5 Jahren, mit dem Thema Nachhaltigkeitsbericht in Klammer, damals noch mit der Zielsetzung CSRD begonnen und standen dann an dem Punkt, machen wir jetzt weiter. Für uns war dann aber relativ schnell klar, wir haben begonnen, also nicht nur aus dem Punkt, dass wir begonnen hatten, sondern wir wollen uns ja mit dem Thema auch beschäftigen. Wir machen weiter und gehen in Richtung mit dem freiwilligen Berichtsstandard. Also genau der Standard, den ich ja vorhin schon mal erwähnt oder auch erläutert hatte, was wir unseren Mandanten empfehlen oder den wir unseren Mandanten empfehlen an. Genau den wollen wir selber Curacon weit oder für uns als Curacon auch anwenden, um freiwillig zu Berichterstatten. Also wir gehen in Richtung VSME-Standard und werden über diesen VSME-Standard, über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen Berichterstatten.
Ja, was ich irgendwie noch vielleicht ergänzen kann, ich finde, Nachhaltigkeit ist halt einfach kein oder wird niemals ein abgeschlossenes Projekt sein. Also das ist einfach eine Haltung, die sich auch Schritt für Schritt irgendwie entwickeln muss und das nicht nur beim Projektteam, was sich irgendwie reinarbeitet und damit beschäftigt, sondern im ganzen Unternehmen. Und man merkt auch, dass es einfach Zeit braucht, bis es wirklich im Alltag dann auch ankommt. Es ist halt wichtig anzufangen und dann auch konsequent dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal hier und da auch unangenehme Entscheidungen mit sich bringt oder schwierige Entscheidungen, weil Sinja hat es ja vorhin schon gesagt, das ganze Thema ist einfach total komplex und man stößt immer wieder auch auf Zielkonflikte, muss nochmal abwägen, welchem Aspekt man jetzt wie viel Gewicht gibt. Ziel ist, glaube ich, am Ende, das ganze Thema Nachhaltigkeit nicht als eben gesondertes Thema zu betrachten, sondern als integralen Bestandteil von jeglichen Entscheidungen, Überlegungen, die man dann eben in Zukunft auch treffen wird. Und es wird wahrscheinlich auch niemals alles perfekt sein. Die Kunst wird sein, das richtige Maß zu finden, pragmatisch zu bleiben, ohne dann vielleicht auch die eigenen Ansprüche aus den Augen auch zu verlieren.
Ja, wenn du da gerade so vom das richtige Maß finden sprichst, dann denke ich auch, das ist Alltag bei uns, dass man zum Beispiel sagt, unser Prüfungsbericht ist ein digitales Original und trotzdem haben wir immer noch Mandanten, die gerne eine Papierform haben möchten. Oder vegetarisches Catering bei internen Veranstaltungen ist eigentlich kein Problem und trotzdem ist es manchmal eine Herausforderung, da das richtige Maß zu finden. Wie siehst du das im Alltag?
Ich glaube tatsächlich, dass man immer wieder vor diese Konflikte gestellt wird, wo man eben abwägen muss. Ich finde, ein gutes Beispiel ist aktuell ja auch das ganze Thema KI. Wir sprechen davon, das ist die Zukunft des Arbeitens. Wir können darauf nicht verzichten. Wir müssen uns damit beschäftigen. Gleichzeitig ist der Einfluss auf den CO2-Ausstoß, wenn auch, ich sag mal, indirekt, gigantisch. Also da muss man sich auch fragen, wie viel KI nutzen wir und was ist dann auch noch vertretbar, wenn wir eben andere Dimensionen von Nachhaltigkeit dann eben ökologisch auch betrachten. Also ich glaube, wir werden immer in diesen Abwägen zwischen verschiedenen Aspekten sein.
Ja, da hast du da bestimmt auch noch Beispiele aus der Praxis der Beratung, wo dann die operative Umsetzung auch genau die gleichen Herausforderungen mit sich bringt, wie Toni es gerade erwähnt hat.
Ja, das sind große Herausforderungen, die wir auch bei Mandanten sehen, einfach weil das Thema Nachhaltigkeit so vielfältige Bereiche anspricht und auch Bedarfe offenlegt, die vorher bereits vielleicht da waren, aber nicht in dieser Form offensichtlich waren, weil man berichtet ja darüber, man macht sie transparent und es dann auch in andere Themenbereiche übergeht. Zum Beispiel das Beschaffungswesen spielt eine Rolle, weil es eben um Lieferketten und Einkauf auch geht. Es geht um Risikoeinschätzungen, wie Toni auch gerade beschrieben hat. Das ist eine Herausforderung, gerade in der Nachhaltigkeit, weil man über die Zukunft spricht und Einschätzungen vornehmen soll von auch nicht finanziellen Themen. Es geht um Digitalisierung, auch um Verwaltungsstrukturen. Wie bin ich da aufgestellt im Unternehmen? Also Themenbereiche, die auch sonst eine Rolle spielen, aber die man vielleicht nicht so im Fokus hätte ohne das Thema Nachhaltigkeit, das sie dann alle bündelt.
Ich finde es ganz spannend, weil du gerade Zukunft und Herausforderungen recht in einem Satz erwähnt hast. Und man kommt ja auch oft irgendwie auf die Herausforderung, dass das Thema komplex und manchmal auch mühsam ist. Aber wenn ich euch so beobachte, und das sehen ja die Zuhörenden jetzt nicht, kann ich euch beschreiben, dass ihr immer wieder so ein kleines Lächeln auf den Lippen habt. Und daher vielleicht auch einfach mal der Blick nach vorne. Wie blickt ihr denn auf die nächsten Jahre, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Und worauf freut ihr euch vielleicht auch, wenn ihr eben an die Zukunft von diesem Thema denkt?
Ich kann gerne aus der Prüferbrille starten. Das wird sich jetzt ganz komisch anhören, aber ich freue mich tatsächlich auf die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Das ist einmal ein neues Thema, ein wichtiges Thema natürlich. Und ich wage mal die Prognose, dass es mehr Nachhaltigkeitsberichte zu prüfen gibt, als wir momentan glauben, mit dieser 450 Millionen Euro Grenze. Weil nämlich viele Unternehmen, genau wie es bei der freiwilligen Prüfung von Jahresabschlüssen der Fall ist, freiwillig ihre Nachhaltigkeitsberichte auftragen werden, um einfach eine Prüfsicherheit zu generieren. Ja. Oder auch für diejenigen, für denen die Daten dann bestimmt sind, Stakeholder, in Klammer Banken, viel ja schon mal, aber ist ein wesentlicher Stakeholder, um dann die Prüfungssicherheit, was die Datengrundlage angeht, zu erhöhen.
Ja, ich freue mich auch, in diesem Thema arbeiten zu dürfen, weil es eben so ein vielfältiges, spannendes Thema ist und man auf der einen Seite Mandanten trifft, die auch sehr dafür brennen, gerade im operativen Bereich, die also gerne diese Themen auch angehen im Unternehmen und Unterstützung suchen, dass sie das auch berichtssicher dann machen können. Und auf der anderen Seite fordern wir auch immer wieder Unternehmen heraus, sich weiterzuentwickeln. Welche Themen gibt es denn in der Unternehmenskultur? Wo kann man denn noch Verbesserungen identifizieren? Wo kann man etwas optimieren und sich auch selbst damit auseinandersetzen, wofür stehen wir eigentlich? Das sind ja oft ganz werteorientierte, auch christliche Unternehmen, die wir begleiten, wo Nachhaltigkeit durchaus eine Rolle spielt im Selbstverständnis und man sich dann Gedanken macht, wo möchten wir hin in Zukunft? Und das ist ein sehr spannender Weg, den wir da mit begleiten dürfen.
Also, man sieht an euch, das Thema kann echt Spaß machen, auch wenn es dann vielleicht die ein oder andere Hürde gibt, aber es hat Perspektive und ehrlich gesagt brauchen wir es auch, das alles anpacken. Und ich glaube, unsere Mandanten in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft sind dem Thema auch besonders gewogen, weil es, glaube ich, auch gut zum Kern passt, dessen, was sie sonst auch tun. Vielleicht zum Abschluss nochmal so die Frage, habt ihr Hinweise oder Tipps für die, die gerade am Anfang dieses Projektes stehen oder die den Eindruck haben, irgendwo festgefahren zu sein und nicht wirklich voranzukommen?
Ja, also die zentralen Kennzahlen, die es so im Bereich Nachhaltigkeit gibt, die lohnt es sich auf jeden Fall anzuschauen und auch zu schauen, wo man steht im Unternehmen. Die werden nämlich relevant sein, unabhängig davon, ob man verpflichtet ist zur Berichterstattung oder freiwillig Bericht erstattet oder auch einfach im Unternehmen sich des Themas Nachhaltigkeit annehmen möchte. Und deshalb lohnt es sich, da loszulegen und auch nicht alleine, sondern dann sich Unterstützung aus den Bereichen zu suchen, wo die Daten auch angesiedelt sind, ob das jetzt Personal oder Qualitätsmanagement oder im Controlling-Bereich ist. Also auf jeden Fall starten und wenn Fragen da sind, Unterstützung anfordern.
Also alle, die jetzt hier zugehört haben und loslegen wollen, legt los, lasst euch nicht abhalten. Und deswegen sage ich in diese Runde herzlichen Dank, Toni, dir für Mitmachen in der Moderation.
Sehr und gerne.
Matthias und Sinja, euch herzlichen Dank für all euer Nachhaltigkeitswissen.
Sehr gerne.
Das war unser Reingehört für heute. Auf bald!